Ein kleines Stück Holz hat sich einmal bitterlich darüber beschwert, was mit ihm geschieht, weil sein Besitzer nicht aufhörte, daran herumzuarbeiten, Löcher zu bohren, zu schleifen, zu schneiden, zu sägen. Und er schien das sogar sehr reuelos zu tun. Und das Holz hat sich bitterlich beschwert und jammerte und klagte. Der Werkmeister machte eine Flöte aus einem Stück Ebenholz. Und er war zu weise, als dass er auf das Jammern dieses Holzstückes hören würde, weil er sich beschwerte und dies bitterlich tat. Er schien zu sagen, kleines Stück Holz, ohne diese Löcher, ohne dieses Schneiden, ohne dieses Hobeln, ohne dieses Bearbeiten, wirst du immer nur ein kleiner, schwarzer, wertloser stecken bleiben. Was ich gerade tue, mag sich anfühlen, als würde ich dich zerstören. Es mag sich anfühlen, als wirst du sterben. Aber was ich in Wirklichkeit tue, ist, ich verwandle dich in eine wunderbare, klingende Flöte. Und dein wunderbarer Klang, deine wunderbare Musik wird Menschen verzaubern. Und mein Schneiden an dir ist deine Erschaffung. Gerade so wie dieses Stück Ebenholz, so sind wir Christen oft. Wenn Gott an uns arbeitet, wenn Gott an uns schneidet, an uns bohrt, sozusagen, um uns zu formen, damit wir ihm die Ehre geben, dem Schöpfer. Anstatt zu merken, dass wir in seiner Schule sind und etwas lernen können, beginnen wir uns zu beschweren darüber, was geschieht mit uns. Und oft scheint es sich auch so anzufühlen, als würden wir dabei zerstört. Aber Gott muss uns bearbeiten, damit etwas aus uns wird. Und das tut er oft durch Leiden, durch Verfolgung und Schwierigkeiten. Und so war es auch bei den Thessalonischern, an die Paulus mittlerweile den zweiten Brief schreiben musste. Diese junge Gemeinde ging durch Leiden und Verfolgung. Nachdem Paulus seinen ersten Brief an diese junge und vorbildliche Gemeinde, aber eine Gemeinde unter Bedrängnis, geschrieben hatte, dachte man, sie hätten es jetzt verstanden, was sie tun sollen. Er hat ihnen geschrieben, sie sollen ein stilles und ruhiges Leben führen, trotz der Bedrängnis, trotz des Druckes, der auf ihnen herrschte. Sie sollen auf den Herrn wartend sein, diese Stellung. Sie sollen voller Hoffnung auf diese Zukunft blicken. Sie sollen sich allezeit freuen, allezeit dankbar sein und all diese Dinge tun. Nun, leider ist es so, und wie das oft in unserem Leben auch ist, manche brauchen etwas länger. Wir alle brauchen manchmal etwas länger. Und viele Dinge müssen uns nochmal gesagt werden. Wir haben das heute Morgen in der Bibelschule schon gehört. In der Bibelstunde, ist auch Bibelschule. Was ist der Schlüssel zum Lernen? Es ist Wiederholung. Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Und deshalb wiederholt sich die Bibel ständig. Wenn ihr euch das mal achtet, wenn ihr die Bibel durchlest, das Alte Testament, das Neue Testament, viele Dinge, die wichtigen Dinge, wiederholen sich immer und immer und immer und immer wieder. Und so ist es so, dass Gott in seiner Souveränität es geführt hat, dass Paulus den Thessalonischen auch nochmal einen zweiten Brief schreiben muss, in dem er ähnliche Themen nochmal ansprechen muss. Es geht nochmal um die Endzeitlehre. Es geht nochmal um das Leiden, um die Verfolgung. Und es geht auch nochmal um die Arbeitsmoral, wie wir sehen im zweiten Brief. Paulus hat offenbar den Kontakt zu dieser Gemeinde aufrechterhalten. Und es gab immer noch Probleme. Die Gemeinde in Thessalonich befand sich immer noch in der Verfolgung. Und diese Verfolgung war wahrscheinlich sogar noch intensiver geworden. Wie wir letztes Mal festgestellt haben, er benutzt mehrheitlich den Präsens jetzt, um die Verfolgung zu beschreiben. Es ist also im Gange jetzt. Und wir haben letztes Mal diese drei Reaktionen angeschaut, zu denen die Thessalonicher neigten und zu denen wir auch neigen, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Die eine ist die Entmutigung, die generelle Frustration. Und das spricht er hier im ersten Kapitel an. Und darüber wollen wir uns heute nochmal sehr viele Gedanken machen. Sie drohten einfach unter der Last zusammenzubrechen. Und Paulus befürchtete auch, ihr Glaube wäre nicht stark genug. Und deshalb schrieb er diesen ersten Brief. Er schreibt im 1. Thessalonicher Kapitel 3, wir können da kurz zurückgehen, Kapitel 3, Vers 5. Er schreibt, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus. Ihr seht das Hirtenherz des Paulus hier, wir haben das angeschaut, er sorgt sich um diese Gemeinde. Ich hielt es nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach was? Nach eurem Glauben. Ob nicht etwa der Versucher, das ist der Feind, der Teufel, euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Er sorgte sich um diese Gemeinde. Wir wissen, er konnte selber offenbar nicht dahin zurückgehen. Man vermutet, aufgrund einer Bürgschaft, die er eingegangen ist, die ein gewisser Jason eingegangen ist, in Apostelgeschichte 17 lesen wir das. Aber er sandte Timotheus zurück, um herauszufinden, wie es dieser Gemeinde ging. Und auch im zweiten Brief sehen wir einen immer noch diesen Ton, dass er sie zur Standhaftigkeit dann auffordert in Kapitel 2, da kommen wir dann auch noch hin, Kapitel 2, Vers 15, also 2. Thessalonicher 2, Vers 15. Schreibt er, so steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Das war sein Ziel. Er wollte, dass diese Gemeinde nicht entmutigt ist, sondern gestärkt und ermutigt ist in ihrer Entmutigung. Das war aber nicht das Einzige. Andere waren verwirrt, weil sie dachten, das Leiden bedeutet, dass sie jetzt schon im Tag des Herrn sind. Damit werden wir nächstes Mal anfangen. Im 2. Kapitel lesen wir im Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Ihr seid noch nicht in der Trübsalszeit. Das bedeutet nicht, wenn ihr leidet, dass ihr in der Trübsalszeit seid. Das ist auch bei uns so. Es gibt Millionen von Christen heute, die verfolgt werden, aber es ist noch nicht die große Trübsal angebrochen. Also sie waren verwirrt. Und schließlich wurden sie einfach apathisch, gleichgültig, hörten auf zu arbeiten, setzten sich auf den Hügel sozusagen und auf Christus zu warten und denken, hat ja keinen Sinn, noch irgendwas zu machen. Ich warte jetzt einfach hier, bis Christus kommt. Aber dadurch wurden sie zu Faulenzer und nichts nutzen und sie mussten ermutigt oder ermahnt werden zu arbeiten. Das wird im 3. Kapitel angesprochen. Und so sehen wir diese drei großen Themen, ja, diese Ermutigung in genereller Entmutigung. Wir sehen das Thema der Verwirrung über die Endzeit noch einmal. Und wir sehen auch die Ermutigung zur stillen und treuen Arbeit, eigentlich auch zur harten Arbeit für die eigenen Bedürfnisse. Also eigentlich dieselben Themen, die wir schon angeschaut haben. Und das macht überhaupt nichts. Wir wollen diese Dinge wiederholen, 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 damit sie uns einsinken. Und dann wird wir es auch tun. Und so war es auch bei Paulus. Und deshalb schreibt er diesen zweiten Brief. Und wie gesagt, wir haben uns dann dem Kapitel 1 zugewendet und gesehen, dass er sich diesem generellen Thema der Entmutigung unter dem Druck der Verfolgung, unter dem Druck der Bedrängnis wurden diese Thessalonicher, diese geliebten Thessalonicher wurden entmutigt. Sie dachten, es ist alles vorbei, teilweise sicherlich auch wegen der Verwirrung, weil sie dachten, wir sind jetzt schon im Gericht, aber einfach auch sonst, ihr wisst, wie das ist mit uns. Wir denken manchmal auch, ach, ich habe eigentlich nur Nachteile dadurch, dass ich Christ bin. Ich leide, ich werde ausgegrenzt, ich habe meinen Job verloren, was auch immer geschehen ist. Wir denken, wir sind klar im Nachteil in dieser Welt als Christen. Und Paulus ermutigt und sagt, ja, das ist normal. Das gehört dazu. Aber ihr könnt euch freuen, weil für euch wird es anders aussehen am Ende. Und damit haben wir letztes Mal angefangen, 2. Thessalonicher Kapitel 1. Und ich möchte den Text nochmal lesen. Wir können das gemeinsam lesen. 2. Thessalonicher Kapitel 1, die ersten 12 Verse, schreibt Paulus, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt. weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber, so dass wir uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Vers 6. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Soweit unser Text. Wir haben gesehen, 4 Ermutigungen in Entmutigung gibt Paulus hier seinen Empfängern. Und wir haben das letztes Mal begonnen. Es sind 4 Wahrheiten, an die wir uns erinnern müssen, damit wir im Bedrängnis nicht entmutigt sind. Bedrängnis kann unsere Stellung nicht rauben, es bewirkt Wachstum, es verstärkt unsere Hoffnung und es verherrlicht Gott. Und wir werden heute den Punkt 3 und 4 vor allem zusammen anschauen. Wir haben gesehen, erstens, Paulus schreibt in den ersten 2 Versen, Bedrängnis kann unsere Stellung nicht rauben. Bedrängnis kann unsere Stellung, das heißt, die Thessalonicher sind in Gott, sie sind in einer errettenden Gemeinschaft mit ihm. Sie sind gläubig geworden an den Herrn Jesus Christus, haben durch Gnade Frieden mit Gott. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Wir haben Vergebung unserer Sünden, wir sind Erwählte vor Grundlegung der Welt, wir sind Berufene in dem Moment, wo wir glauben und wir werden verherrlicht werden, das ist das, was Römer 8, Vers 30 sagt. Und diese Stellung, diese Position vor Gott, die kann euch niemand nehmen. Sagt Paulus. Denkt daran. Erinnert euch daran. Egal wie sehr ihr auch leidet, das kann man euch nicht nehmen. Man kann alles nehmen. Man kann euer Haus nehmen, eure Frauen nehmen, eure Kinder nehmen. Man kann euch alles wegnehmen, aber nicht eure Stellung. Das ist Nummer 1. Nummer 2 war, Bedrängnis bewirkt Wachstum. Paulus dankt für seine Schützlinge. Ihr Glaube wächst über die Maßen, sagt er hier in Vers 3. Und ihre Liebe zueinander vermehrt sich. Unter diesen Prüfungen lässt Gott ihren Glauben, das heißt ihr Vertrauen auf ihn, wachsen. Unser Glaube wächst, wenn wir in Leid sind. Dann lernen wir, Gott zu vertrauen. Wenn es uns gut geht, dann ist es nicht so schwer, Gott zu vertrauen. Ist es nicht so? Aber wenn wir im Leid sind, dann lernen wir, Gott zu vertrauen. Und in diesem Vertrauen, in diesem Glauben zu wachsen. Aber auch in der Liebe zueinander. Man lernt dann, einander zu dienen, einander zu helfen, wenn man in Not ist. Manchmal, wenn es uns so gut geht, sind wir so gleichgültig. Und Bedrängnis und Verfolgung fördern das Wachstum von beiden, haben wir gesehen. Bei wahren Christen, bei wahren wiedergeborenen Gläubigen. Paulus war so begeistert von ihnen, dass er sich sogar rühmte über sie. Wahrscheinlich unter den Korinthern, von denen wir ja wissen, dass sie nicht so vorbildlich waren. Und er verbrachte fast 1,5 Jahre bei den Korinthern. Und man kann sich gut vorstellen, wie er da die Thessalonicher Anführer diesen Bericht gehört hat von Timotheus, als er noch in Athen war. Und dann ging er weiter nach Korinth und gründete da die Gemeinde. Und irgendwann mal, hey, die Thessalonicher, ich höre von denen, wie die leiden um des Zeugnisses willen. Das ist ein Vorbild. Nehmt euch ein Beispiel an ihn. Kann man das richtig vorstellen? Und er sagt ja auch im 1. Thessalonicher Brief, ihr seid meine Krone, meine Freude, ja, sagt Paulus über die Thessalonicher. Der Grund für das Rühmen lag in diesem Ausharren und in ihrer Treue, wird als Standhaftigkeit und Glaubenstreue übersetzt in der Schlachter 2000 hier in Vers 4. Das war der Grund für das Rühmen. Und bis zu dem Punkt sind wir gekommen. Und ich möchte jetzt den dritten Punkt wieder anschneiden. Den haben wir noch so ein bisschen zusammengefasst. Also wir haben erstens, Bedrängnis kann unsere Stellung nicht rauben. Bedrängnis bewirkt Wachstum, aber Bedrängnis verstärkt unsere Hoffnung. Bedrängnis verstärkt unsere Hoffnung. Und das ist Vers 5 bis 10. Wir haben das vorhin zusammen gelesen. Das ist diese große Beschreibung des kommenden Gerichtes. Hier heißt es in den Versen 5 bis 10, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn hinweg von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Es ist eine eindeutige Aussage über das große Bild, worum es eigentlich geht bei dem Evangelium. Es geht darum, um die Frage, wirst du in die Hölle kommen oder wirst du in den Himmel gehen? Und wenn Christus wiederkommt, wird er richten. Die einen werden Verderben ernten, die anderen Ruhe. Das ist das große Bild hier. Und dieses Anzeichen, wenn wir das letztes Mal angeschaut, das ist das Ausharren und die Treue im Leid, ist sozusagen wie ein Beweis, das ist ein Erweis dafür, dass dieses kommende Gericht Gottes gerecht sein wird und diese Bedrängten werden dann plötzlich zu denjenigen werden, die nicht mehr bedrängt sind und die Bedränger werden Bedrängnis erfahren. Also dieser lange Abschnitt hat dieses große Thema, das kommende Gericht Gottes und seine Implikation, das heißt seine Auswirkungen auf diese beiden Gruppen. Auf diejenigen, die geglaubt haben und diejenigen, die nicht geglaubt haben. Und das geschieht vor allem in der sogenannten Apokalypsis, in der Offenbarung des Herrn Jesus Christus, das ist Vers 7. Und dieses Wort beschreibt die sichtbare Wiederkunft Jesu, nicht die Entrückung. Ich möchte dann später noch mal ein bisschen darauf eingehen, was die Chronologie hier ist. Wir haben gesehen, dass Paulus diese Sachen etwas überblendet. Einerseits mit der Entrückung. Wir wissen, dass die Gemeinde als nächstes entrückt wird, dem Herrn entgegen. Das haben wir in 1. Thessalonicher 4 gesehen. Das ist das, worauf wir warten. Und das ist dann, wo wir Ruhe bekommen. Aber es wird dann auch Gläubige gehen, die während der Trübsalzeit zum Glauben kommen. Und die werden dann erst zur Ruhe kommen, wenn Christus wiederkommt oder wenn sie sterben. Viele von ihnen werden zu Märtyrern werden. Und dann, wenn Christus kommt, wird er sein tausendjähriges Reich aufrichten. Und hier möchte ich einfach das nochmal euch so vor Augen führen, damit wir das einordnen können, wo wir uns befinden momentan in dem eschatologischen, in dem endzeitlichen Panorama, das die Bibel uns gibt. Wir haben das sehr ausführlich gemacht. Diejenigen, die sich dafür interessieren, die das nicht gehört haben, ihr könnt euch die Predigten downloaden, vor allem über den 1. Thessalonicher Kapitel 4 ab Vers 13, wo es um die Entrückungslehre geht. Da haben wir eine kleine Einführung gemacht, warum wir die Bibel so verstehen, warum wir wie wir genau die Aussagen der Propheten verstehen, dass wir das grundsätzlich wortwörtlich verstehen, dass wir glauben, dass Gott im Alten Testament Dinge versprochen hat, die er immer noch erfüllen wird, die sich jetzt nicht plötzlich geistlich erfüllen im Neuen Testament, und solche Details haben wir angesprochen. Aber wenn wir das tun, und hier möchte ich einfach nur noch diesen Überblick nochmal geben, einfach für euch als Hilfe, als Wiederholung. Wenn wir alle Prophezeiungen des Alten und des Neuen Testaments chronologisch anschauen, ergibt sich folgende Reihenfolge. Im Alten Testament wird dem Volk Israel ein zukünftiges Friedensreich versprochen. Und zwar hier auf Erden, unter einem neuen Bund mit dem Messias als König. Das sehen wir in Hesekiel, in den letzten Kapiteln. Wir sehen das in Jeremia, Kapitel 31 und an vielen verschiedenen anderen Stellen. Was sie damals aber nicht verstanden haben und was die Juden vor allem dann im ersten Jahrhundert, als Christus kam, nicht verstanden haben, ist, dass der Messias zuerst kommen würde, um zu leiden. Er würde gekreuzigt werden. Und sie haben ihn gekreuzigt. Und in Jesaja 53, Vers 4 lesen wir folgende Aussage. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ihr kennt diese Verse wahrscheinlich auswendig. Aber hier heißt es, wir aber hielten ihn für bestraft. Wisst ihr, wer das ist? Das sind die Juden. Wir das Volk Gottes. Wir haben nicht verstanden, dass er für unsere Sünden gelitten hat, sondern wir haben gedacht, er ist bestraft. Weil sie haben ihn abgelehnt, als er kam. Und so wurde die Verheißung dieses Königreichs, das den Juden gegeben werden sollte, wenn der Messias kommt, verschoben. Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie man so schön sagt, aber es wurde verschoben. Jesus hat gesagt, dieses Königreich wird verschoben. Und die Segnungen werden erstmal auf jemand anderes kommen, nämlich auf die Heiden. Und so wurde die Gemeinde geboren. Und die Gemeinde ist Teilhaber von gewissen Segnungen des neuen Bundes. Unter anderem die Innewohnung des Heiligen Geistes. Aber es gibt bestimmte Aspekte dieses künftigen Friedensreiches, die sich noch nicht erfüllt haben. Weil da steht im Alten Testament eindeutig, es wird ein Königreich sein auf Erden. Es wird einen großen Tempel geben. Ezekiel 48, 40 bis 48, dürft ihr gerne nachlesen. Da sind die einzelnen Maße angegeben dieses neuen Tempels. Diesen Tempel gab es noch nie, so wie er da steht. Und wir verstehen das wörtlich. Wir machen daraus nicht irgendwie die Gemeinde oder irgend sonst was, sondern das ist ein Tempel. Die Juden haben das als Tempel verstanden. Und auch in Apostelgeschichte 1,6, als die Jünger Jesus fragen, wann wirst du denn dein Reich aufrichten, sagt Jesus, das ist nicht an euch, das zu wissen. Das wird schon kommen, keine Angst. Ihr seid jetzt mal treu und geht hin und verkündigt das Evangelium und qualifiziert die Leute für dieses kommende Königreich. Jeder nämlich, der glaubt, ist derjenige, der in dieses künftige Königreich eingehen wird. Teilaspekte des neuen Bundes kamen auf die Heiden und die Juden, als sie gläubig wurden und als sie den Messias annahmen und die Gemeinde war geboren. Das sehen wir in Apostelgeschichte 2. Das bedeutet aber nicht, dass Gott sein Volk Israel völlig vergessen hat. Und deshalb wird es eine Zeit geben, in der er sich ihnen wieder zuwenden wird. Das lesen wir in Römer 9 bis 11. Und auch sagte Gott wiederholt voraus, dass Gericht kommen wird. Der Tag des Herrn wird ein furchtbarer Zeitabschnitt sein, an dem Gott seinen Zorn ausgießt über diese Welt. Und deshalb werden die nächsten Ereignisse, die jetzt folgen, auf dem Weltkalender folgende sein. Zunächst wird die Gemeinde entrückt, das haben wir gesehen, 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15. Dann kommt eine siebenjährige Gerichtszeit, diese 7 Jahre nehmen wir aus den Prophetien von Daniel 9, eine Gerichtszeit, in der Gott seinen Zorn über die Erde ausgießt, in dem es furchtbare Gerichte geben wird und unter anderem auch eine Person auftreten wird, der Antichrist. Damit werden wir uns nächstes Mal beschäftigen. Und dann kommt Jesus sichtbar zurück auf diese Erde zum Gericht. Das ist die Offenbarung, die Apokalypsis in Vers 7 hier. Das ist diese sichtbare Wiederkunft, weil das Wort Apokalypsis bedeutet etwas sichtbar enthüllen, etwas vorzustellen, öffentlich. Das kann nicht die Entrückung sein. Und dann kommt er wieder und richtet hier auf Erden ein Königreich auf, welches 1000 Jahre sein wird, auf Erden, hier auf dieser alten Erde, pflege ich zu sagen. Und dann am Schluss, und Satan wird gebunden und wird am Schluss nochmal eine letzte Rebellion anzetteln und letztlich dann in die ewige Verdammnis geworfen mit all denen, die verloren gehen. Und danach wird die Ewigkeit beginnen. Eine neue Erde und ein neuer Himmel wird kommen. Das ist Offenbarung 21. Das ist das Panorama sozusagen. Das ist das Panorama. Und nun zurück zum 2. Thessalonischen Brief. Wie gesagt, Paulus gibt hier keine Details. Er will hier keine Abhandlung oder genaue Chronologie, er will uns vielmehr die Implikationen, die Auswirkungen dieser Lehre bewusst machen. Es ist trotzdem gut, wenn wir das verstehen. Wenn wir das ungefähr so ein bisschen im Kopf haben, wann was kommt, was die Bibel lehrt. Und das haben wir schon darüber gesprochen. Paulus hat diese Dinge vorausgesetzt. Er hat die Thessalonicher darin unterrichtet, als er bei ihnen war und dann leider zu früh gehen musste. Er zeichnet das große Bild, um zu zeigen, wie das Schicksal der beiden Gruppen, der Bedränger und der Bedrängten, aussehen wird. Er blendet die Geschehnisse der Entrückung, der Trübsalzeit ein bisschen übereinander, die Wiederkunft Christi und des großen weißen Thrones. Wie ich schon gesagt habe, Entrückung ist die Erlösung, da werden einige schon Ruhe finden, aber wenn Christus zurückkommt, wird es auch da Gläubige geben, die durch die Trübsalzeit gegangen sind, die zu Märtyrern wurden, die werden da Ruhe finden. Aber Paulus blendet das so ein bisschen übereinander und sagt einfach, sie werden Ruhe finden. Ihr werdet Ruhe finden, die jetzt bedrängt seid. Weil das ist wahr für diejenigen, die glauben. Im Prinzip sagt der Abschnitt folgendes. Der ganze Abschnitt hier von Vers 5 bis runter zu Vers 10. Euer Ausharren und eure Treue ist ein Beweis des Gerichtes Gottes, Denn Gottes Gericht wird sich in einer Weise zeigen, so dass die, die jetzt Bedränger sind, die Bedrängten werden und umgekehrt. Die ihr jetzt in Bedrängnis seid, bedeutet, dass ihr werdet auf der anderen Seite herauskommen als die Sieger, als die Erlösten. Ihr, die ihr jetzt leidet, das stärkt eure Hoffnung. Das stärkt eure Hoffnung. Lasst uns dies aber nun im Einzelnen noch etwas genauer anschauen, wie die einzelnen Aspekte, die einzelnen Tatsachen hier von diesem großen Überblick, den Paulus gibt, unsere Hoffnung stärken. Wir gehen jetzt sozusagen ein bisschen tiefer rein. Wir zoomen ein bisschen tiefer in diese Stelle hinein. Ab Vers 6 sehen wir nun Folgendes. Die Herrlichkeit der Gläubigen wird dem Verderben der Ungläubigen entgegengestellt. Und Gott selbst, Jesus selbst, ist hier der Richter bei seiner Offenbarung, bei dieser öffentlichen Zuschaustellung, bei dieser sichtbaren Enthüllung, bei seiner sichtbaren Wiederkunft. Im Bedrängnis wird unsere Hoffnung gestärkt, wenn wir auf das Endgericht schauen, wenn wir auf das Ende schauen und sehen, es wird einen Richter geben, es wird Bedränger geben, Schicksal von den Bedrängern und Schicksal von den Bedrängten. Das sind unsere drei Unterpunkte hier. Und wir wollen diese jetzt ein bisschen anschauen, ein bisschen reinzoomen, diesen großen Abschnitt. Das Erste, auf was wir schauen sollen, um unsere Hoffnung zu stärken, wenn wir auf das Endgericht schauen, ist der Richter. Der Richter. Der Richter, den finden wir in den Versen 6 und 7, Vers 8 und Vers 10. Hier heißt es, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns. Und dann heißt es in Vers 7, bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird. Und schließlich in Vers 10, am Ende an jenem Tag, wenn er kommen wird. Das ist der Richter. Der Richter hier ist niemand anderes als Jesus selbst bei seiner sichtbaren Wiederkunft. Das sehen wir in Vers 7. Er kommt, heißt es hier, vom Himmel mit den Engeln seiner Macht. Sie sind die Agenten, die das Gericht in seiner Macht bringen werden. Das ist auch genau das, was wir in Offenbarung 19 lesen. Offenbarung 19, ab Vers 11 heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als er, nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Das sind die Engel, das sind auch die Heiligen, die mit ihm kommen. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Hier spricht er schon die Regierung an. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist das, was da beschrieben wird. Er kommt vom Himmel her mit seinen Engeln. Das ist die sichtbare Wiederkunft. Es heißt hier, dass der Richter gemäß einem Standard, seinem Standard richten wird. In Vers 6 heißt es, wie es denn gerecht ist vor Gott. Aus seiner Sicht, er ist der Standard. Er handelt nach seiner Gerechtigkeit, die natürlich die absolute Gerechtigkeit ist. Er kommt auch in flammendem Feuer, in Vers 8, das ist ein Symbol des Gerichts, auch im Alten Testament schon, um was zu tun, um Vergeltung zu üben. Vers 10 aber auch, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, das ist auch ein Ziel hier. Das bedeutet hier in der Sphäre seiner Heiligen, diejenigen, die gerettet sind, dadurch wird er verherrlicht. Das erste Element dieser Hoffnung, wenn wir im Bedrängnis sind, wie sie gestärkt werden kann, ist die Tatsache, dass es eines Tages einen gerechten Richter geben wird. Ist das nicht ein Trost für uns, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir vielleicht leiden, von Ungläubigen Unrecht erfahren, beleidigt werden, verspottet werden, eben auch verfolgt werden, so wie das bei den Thessalonischen der Fall war? Aber wir wissen, es kommt der Tag, an dem Gott richten wird. Und er wird ein gerechter Richter sein. Er wird ein unparteiischer Richter sein. Nichts und niemand wird ihm entfliehen können. Gar keiner wird davonkommen. Wir kennen uns, manchmal regen wir uns auf, wenn wir irgendwelche Gerichtsfälle hören und dann irgend so ein Rechtsverdreher kommt, der dann irgendeinen Verbrecher rausholt mit irgendwelchen Ausreden. Ja, der ist halt psychisch krank und der kann nichts dafür. Und dann ist irgendein Mörder plötzlich noch zum Opfer und derjenige, der das Opfer war, wird zum Täter. Wir kennen all diese Probleme heute. Aber meine Lieben, wenn Gott Gericht halten wird, dann wird es überhaupt nicht so aussehen. Dieser Richter ist unbestechlich, unparteiisch und gerecht. Und das Beste ist, er wird dich in Schutz nehmen, weil er für dich bereits bezahlt hat. Weil du glaubst an ihn, du glaubst an denjenigen, der dich frei macht, das ist Jesus Christus. Und er wird dich in Schutz nehmen. Er wird nicht nur dein Richter, sondern auch dein Anwalt sein. Und das sagt Paulus hier den Thessalonischen, er wird euch beschützen, eure Gegner werden schutzlos, hilflos und machtlos sein. Die, die euch jetzt bedrängen, die jetzt die Starken sind. Wenn das keine Ermutigung ist für uns. Aber es geht noch weiter. Das ist der erste Aspekt. Wir schauen auf den Richter. Wir wissen, es wird einen Richter geben, der gerecht richten wird. Der zweite Aspekt dieses kommenden Gerichtes, das unsere Hoffnung stärken soll, ist das Schicksal der Bedränger. Das Schicksal der Bedränger. Das finden wir in Vers 6 und auch Vers 8 bis 9. Hier heißt es, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Und auch weiter heißt es, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wiederum, es heißt hier, wie es richtig ist in Gottes Sicht, er wird den Bedrängenden mit Bedrängnis vergelten. Auf ironische Weise macht Paulus hier klar, dass die Bedränger zu den Bedrängten werden, die Jäger werden zu den Gejagten, die Bedrücker werden zu den Bedrückten werden. Sie werden in flammendem Feuer Vergeltung bekommen. Ekdikeisis, das ist ein Ausdruck für gerechte Vergeltung, verdiente Strafe. Und warum? Nun, in Vers 8 heißt es, sie kennen Gott nicht. Das ist bewusste Ignoranz. Sie haben Gott nicht kennen wollen. Wir lesen das in Römer 1. Denn obgleich sie Gott erkannten, sie wissen um Gott, aber sie wollten ihn nicht persönlich kennen, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie sind in ihrem Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das sind die Menschen, die sagen, ja, ich weiß zwar, dass es all diese Erweise gibt, aber das kann nicht sein, es kann keinen Gott geben. Ich will ihn nicht anerkennen. Und sie waren nicht nur das. In Vers 8 heißt es auch, sie sind auch dem Evangelium ungehorsam. Ist das nicht ein interessanter Ausdruck? Sie waren dem Evangelium ungehorsam. Dies ist der Hauptgrund, warum Menschen gerichtet werden. Interessant ist hier, nicht weil sie nicht erwählt waren, nein, weil sie dem Evangelium ungehorsam waren. Sie haben nicht mit Gehorsam auf die gute Nachricht der Erlösung reagiert, weil sie Gottes Zeugnis über seinen Sohn nicht angenommen haben. Das sagt Johannes in Johannes Kapitel 3, Vers 19. Darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Das Licht ist Jesus. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Sie haben das Zeugnis nicht angenommen. Und diese heißt es schließlich in Vers 9, erleiden, wörtlich, sie bezahlen, was? Strafe, wieder ein Wort, Decay, ein ähnlicher Ausdruck, der auch wieder legale, gerechte Bestrafung, verdiente Bestrafung vor einem Gericht zum Ausdruck bringt. Diese Strafe wird als ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft bezeichnet, hier in Vers 9. Das ist ewige Verdammnis. Das Wort Verderben, Olethros, ist nicht unbedingt völlige Vernichtung, Auslöschung, sondern dass man nichts mehr fühlen kann, sondern es ist vielmehr die Idee von einem totalen Ruin. Ein Kommentator sagt, der Verlust von allem, was unsere Existenz wertvoll macht. Alles, was uns ausmacht als Menschen, wird uns weggenommen und es bleibt nur noch völlige Gottesferne, völlige Leere und natürlich Leiden, Schmerz in Ewigkeit. So wird die Hölle beschrieben. Die Ausdrücke vom Angesicht ist vielmehr vom Angesicht hinweg, von der Herrlichkeit hinweg, ist die Idee hier. Einmal mehr wird uns bewusst, dass unsere Welt verloren geht und das Evangelium braucht, hören muss. Wir müssen das Evangelium in diese Welt hinausbringen, weil wir verstehen, diese Menschen rennen geradewegs und ohne Umweg in die ewige Verdammnis. Die Bibel lehrt es sehr klar. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, wie kann man nur erzählen, dass die Bibel nicht die ewige Verdammnis lehrt. Es ist, wenn man nur diesen Text hier liest, wird es total deutlich. Es ist die ewige Trennung von Gottes Gegenwart. Wir dürfen nicht vergessen, Gott ist die Quelle allen Lebens, die Quelle aller Freude. Alles, was wir haben an Freude, alles, was wir hier erkennen, alles, was wir hier haben, ist von Gott. Und das wird uns alles weggenommen. Wir werden das bewusst erleben, wenn wir dahin kommen würden. Das ist das Schicksal der Bedränger, der letztlich aller Ungläubigen. Und dies ist ein Rachepsalm des Neuen Testaments. Das ist das zweite Element der Ermutigung hier. Wenn wir in Bedrängnis sind, wenn du in Bedrängnis bist, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unchristlich an, wir haben das vorhin auch im Psalm 58 schon gesehen, die euch bedrängen, werden ihr Fett kriegen, sagt Paulus. Die werden es abkriegen. Die jetzt über euch lachen und euch peinigen, sie werden völligen Ruin erleben. Ihre gerechte Strafe werden sie bekommen. Wie gesagt, scheint uns etwas unchristlich und sicherlich sollten wir wie Jesus beten, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was wir tun. Das sollte unsere Reaktion sein, wenn uns was angetan wird. Aber trotzdem sehen wir auch in der Schrift, auch im Neuen Testament, andere Stellen, wie zum Beispiel im Buch der Offenbarung, in Kapitel 6, Verse 9 bis 10, wo wir den Aufruf der Märtyrer sehen, die hingerichtet wurden während der Trübsalszeit. Da heißt es, als das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, jetzt achtet euch mal drauf, was die sagen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Ich weiß, sie sind schon im Himmel, das ist gerechter Zorn hier. Aber ich denke, Paulus will uns das einfach auch sagen. Hey, überlegt euch diesen Aspekt. Es wird eine gerechte Strafe für die geben, die euch jetzt peinigen. Das kommt. Es ist ein Ruf nach Gerechtigkeit, wie wir auch im Psalm 58, 11 heute Morgen schon in der Schriftlesung gelesen haben. Nach gerechter Vergeltung, nach Wiederherstellung der gerechten Ordnung. Meine Lieben, wenn ihr betet, Christus, Herr, komme bald. Wisst ihr, was ihr da betet? Ihr betet, Christus, komme bald und richte. Aber das ist das, was er tun wird, wenn er kommt. Er wird richten. Er wird die Ungläubigen richten. Uns ist es manchmal nicht so bewusst. Aber wir sehnen uns auch nach Gerechtigkeit, nach diesem gerechten Friedensreich, nach dieser Wiederherstellung, dieser Ordnung, die uns versprochen wurde. Und natürlich, das ist das zweite Element hier, es wird einen Richter geben, es wird das Schicksal der Bedrängten wird sein, der Bedränger wird sein, dass sie zu den Bedrängten werden. Und schließlich jetzt der dritte Aspekt, sind die Bedrängten. Das Schicksal der Bedrängten, was werden die erleben? Wir, die jetzt in dieser Situation sind, die vielleicht gepeinigt werden, vielleicht auch nur verlacht und verspottet, ausgegrenzt, was immer aufgrund unseres Zeugnisses. Hier heißt es in Vers 7, euch aber, das ist ein Kontrast, euch aber, die ihr bedrängt werdet mit Ruhe, gemeinsam mit uns. Und in Vers 10 schließlich, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Hier geht es nun um das Schicksal derer, die des Reiches Gottes würdig geachtet werden, wie wir das gesehen haben. Vers 7, sie werden Ruhe finden, heißt es da. Ein Wort, welches eigentlich das Lockern einer Seite beschreibt. Es ist Entspannung, es ist Freiheit, es ist Erfrischung. Hier ist Friede im Blickfeld, denn die Erlösten bekommen werden, wenn Jesus kommt. Dieser Friede wird im vollen Umfang natürlich im tausendjährigen Reich sein, wenn Christus sein Reich aufrichtet und dann letztlich auch in der Ewigkeit. Und sicherlich auch schon für diejenigen, die jetzt in diesem Zeitalter leben, nach der Entrückung, wenn sie beim Herrn sind. Diese werden zusammen mit den anderen diesen Frieden im Millennium, in diesem tausendjährigen Reich genießen und anschließend auf der neuen Erde ebenfalls. Dies ist das sichtbare Reich, dessen sie würdig sind in Vers 5. Auch werden sie verherrlichte Leiber haben, das haben wir gesehen in Vers 10, der Herr wird sich in ihnen verherrlichen, man wird seine Herrlichkeit, seine wunderbaren Eigenschaften an den neuen auferstandenen Gläubigen sehen, das ist so eine wunderbare Vorstellung, endlich nicht mehr diesen sündigen Leib mit mir herumzuschleppen, der mir ständig wieder zurückziehen will in die Sünde, sondern endlich völlig frei zu sein davon und dem Herrn dienen zu können von ganzem Herzen, ohne immer wieder dieses Ziehen zurück in die Sünde zu verspüren. Darauf sollt ihr schauen, sagt Paulus. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Freude. Christus wird sich in uns verherrlichen. Und diese werden ihren Herrn und Erlöser bewundern, bestaunen, wie Zuschauer, die einem Spektakel beiwohnen. Ich meine, ihr wart sicherlich schon mal irgendwie an einem riesigen oder hat schon mal ein riesiges Konzert gesehen, wo alle so spektakuläre, einem Spektakel zuschauen, ganz gebannt sind. Das ist die Idee von diesem Wort hier, Thaumazo. Das ist bewundern, ein Spektakel beobachten und staunen. Das werden wir tun, wenn wir Christus sehen. Und das war schließlich dieses Zeugnis, das unter ihnen auf Glauben gestoßen ist. Dies soll sie trösten, die Thessalonicher. Und sie wussten diese Dinge bereits, sie waren nicht neu. Paulus hat sie bereits unterrichtet. Für uns, die Bedrängten, ist dieses dritte Element natürlich sicherlich eines der wichtigsten. Wir werden endlich Ruhe finden. Entspannung, Erfrischung, diese Idee von diesem Wort, Freiheit, wahre Freiheit. Noch einmal, ich möchte euch einfach daran erinnern, dass die Bibel uns den Himmel, wir haben das ausführlich behandelt, nicht wie eine geistliche Existenz beschreibt, wie wir in Wolke 7 schweben und die Harfe spielen, sondern die Bibel beschreibt uns den Himmel als eine neue Erde mit einer Stadt, das neue Jerusalem. Und eine Stadt, die an Herrlichkeit nicht zu übertreffen ist, die auch sehr viel größer sein wird als alles, was ihr euch vorstellen könnt hier auf Erden. Und eine neue Erde, eine neue Schöpfung, die von Herrlichkeit die alte dermaßen übertrifft, wie wir uns das nicht vorstellen können. Da gibt es Berge, Flüsse, Seen, Wälder, alles, was wir hier kennen. Eine neue Erde und eine Stadt mit Straßen. Mit all den Dingen, aber alles in herrlicher Art und Weise. Und das Schönste natürlich, Christus von Angesicht zu Angesicht. Christus von Angesicht zu Angesicht. Dieses ist das dritte Element des Gerichtes Gottes, auf das wir schauen sollen, wenn wir in Bedrängnis sind und das unsere Hoffnung stärken soll. All diese Elemente, der gerechte Richter, der kommen wird und unparteiisch ist, die Strafe für die Bedränger, dass die ihre gerechte Strafe bekommen, weil sie sie verdienen. Und die Erlösung von den Bedrängten, von denjenigen, die das Zeugnis geglaubt und vertraut haben und jetzt dafür gelitten haben. Wenn man auf das alles schaut, dann wird unsere Hoffnung gestärkt. Und das bewirkt schließlich das Ausharren und die Glaubenstreue in Vers 4, was wir auch bei den Thessalonischen sehen. Und dies wiederum ist dann wiederum der Beweis, das Anzeichen, dass das Gericht Gottes kommt und gerecht ist. Und hier schließt sich der Kreis. Wir werden einst würdig geachtet, in das Reich einzugehen. Und so in dieser Art verstärkt Bedrängnis unsere Hoffnung. Wenn Bedrängnis kommt, dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir Widerstand erleben, in welcher Form auch immer, dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn ihr keinen Widerstand erlebt, keine Probleme habt, alles easy going ist in eurem Leben, dann hinterfragt euch. Ob euer Zeugnis wirklich echt ist, ob euer Zeugnis deutlich ist. Wenn jemand das Evangelium verkündigt, redet ihr auch von der Hölle? Redet ihr auch von der ewigen Verdammnis? Redet ihr auch von Sünde? Nehmt ihr auch die unangenehmen Themen und redet über diese? Oder versuchen wir das Ganze schön zu machen? Und so, Jesus liebt dich und es ist alles okay. Dann werden wir keinen Widerstand erleben. Denn das ist das, was Paulus sagte, erwartet alle, die würdig geachtet werden, in dieses Reich, in dieses kommende Reich einzugehen. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist futur passiv indikativ, das ist klar, das wird geschehen. Das ist Zukunft. Wir dürfen wissen, aber, und das ist wichtig, wir dürfen wissen, dass wir dabei ausharren werden. Wir dürfen wissen, dass Gott uns bewahrt, dass Gott uns durchträgt durch diese Leiden. Das ist Judas 1,24. Oder Judas 24. Hatte nur ein Kapitel. Nun, wir wollen uns noch das letzte anschauen, die vierte Ermutigung in Entmutigung. Also wir haben gesagt, Bedrängnis kann unsere Stellung nicht rauben. Bedrängnis wird uns in unserem Glauben und in unserer Liebe wachsen lassen. Bedrängnis wird unsere Hoffnung verstärken, indem wir auf diese Aspekte des kommenden Gerichtes Gottes schauen. Wenn wir ausharren und schauen auf den Richter, auf was die Bedrängten und auch was die Bedränger erwarten wird. Und schließlich der vierte Punkt, Bedrängnis verherrlicht Gott. Bedrängnis verherrlicht Gott. Das sind die letzten zwei Verse, Kapitel 1, Vers 11 und 12. Hier heißt es, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wiederum fällt Paulus zurück ins Gebet. Nachdem er gedankt hatte, und er hat gedankt in Vers 3, ja, wir haben es gesehen, er sagt in Vers 3, wir sind Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Das Interessante hier ist, ab Vers 3 bis runter zu Vers 10 ist im Griechischen alles ein Satz. Ja? Also wenn ihr denkt, dass ich langatmige Sätze mache, dann schaut euch mal Paulus an. Ja? Ein Satz, ihr habt da irgendwo bei Vers 9, glaube ich, einen Punkt, und bei Vers 5 machen sie dieses Sie sind ein Anzeichen. Das ist alles nur Apposition da, ein Anzeichen. Das ist alles zusammengeklebt, das gehört alles zusammen. Und jetzt sagt er deshalb, und das ist der erste Punkt, nach Vers 10 kommt der Punkt und sagt, deshalb beten wir für euch. Und das knüpft an den ersten Vers, Vers 3, wo er gesagt wird, danken, weil euer Glaube über die Maßen wächst, eure Liebe zueinander wächst und ihr standhaft seid. Das bezieht sich jetzt zurück in die Gegenwart. Hier geht es jetzt nicht um die zukünftige Verherrlichung, nicht mehr. Wenn wir dann lesen in Vers 12, wo es heißt, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde, das ist dann nicht mehr jetzt diese zukünftige Verherrlichung, sondern das ist jetzt, das ist hier und jetzt. Weil der Satz, Vers 3 bis 10, alles zusammenhängt und jetzt ein neuer Abschnitt beginnt und deshalb dieses ganze Paket. Also das Anzeichen des Gerichtes, welches es aussahen, die Treue ist dafür, diese Bedrängte einmal erlöst werden und ihre Bedränger bestraft würden. Hier kommt nun das Gebet. Deshalb, weil diese alle Dinge zutreffen auf euch. Oder eigentlich besser sogar damit. Die Gelehrten streiten sich hier etwas über die Konstruktion. Am besten ist hier Absicht und Zweck zu sehen. Zu diesem Zweck beten wir für euch. Auch wenn Paulus sich sicher ist, dass Gott mit ihnen zum Ziel kommt und er ihren Glauben und ihre Treue sieht, betet er trotzdem für sie. Ist das nicht auch interessant für uns? Wir sehen, ja, Gott führt, Gott erwählt, Gott wird uns nicht verloren gehen lassen, er wird uns festhalten, niemand wird meine Schafe aus meiner Hand rauben. Sagen. Aber wir sollen trotzdem beten. Paulus betet hier für die Bewahrung. Paulus betet für all diese Dinge. Genauso sollen wir das auch tun. Das ist kein Widerspruch. Zu diesem Zweck beten wir. Und er tut dies kontinuierlich. Das Verb steht hier im Präsens. Das macht er ständig. Ich bete ständig für euch. Deshalb beten wir unaufhörlich für euch. In diesem Gebet zeigt er ihnen aber gleichzeitig ein weiteres Element der Ermutigung, in Entmutigung. In diesem Gebet finden wir dieses vierte Element. Und zwar ist das folgendes. Wenn wir als Christen im Bedrängnis ausharren und treu sind, dann beweisen wir nicht nur Gottes gerechtes Gericht, das kommen wird, und unsere Identität als Errettete, sondern wir geben schlichtweg einfach Gott die Ehre. Wir verherrlichen ihn, wenn wir uns trotz Widerständen unserer Berufung würdig verhalten. Wie er das hier sagt, in Vers 11, dass unser Gott euch der Berufung würdig erachte, heißt es eigentlich hier besser. Und dann geht es weiter. Wir verstehen hier die Berufung natürlich als die wirksame Berufung, wie in Epheser 4. Sie sind die Erwählten und deshalb sollen sie als würdig geachtet werden. Und wie soll das gehen? Und das heißt hier in unserem Text, dass unser Gott euch die Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle oder zur Erfüllung bringe. Und das Wort Wohlgefallen der Güte hier ist besser Entschlossenheit zur Güte. Die Thessalonicher sollten entschlossen das Gute tun. Und das Werk des Glaubens hier ist die Werke, die der echte Glaube produziert in den Gläubigen. Echter Glaube produziert immer Werke. Das haben wir schon ganz zurück in 1. Thessalonicher 1, Vers 3 gesehen. Wo er gesagt hat, ich danke für die Werke des Glaubens, die ich sehe, und die Bemühungen der Liebe, die ich bei euch sehe. Dies wird in Kraft, also die Kraft Gottes, zur Erfüllung gebracht. Das heißt, gefüllt sein hier. Sprichwörtlich vollkommen gemacht. Und wofür das alles? Wo führt das alles hin? Sie beten, dass sie der Berufung würdig erachtet werden, entschlossen, das Gute zu tun, das Werk des Glaubens in Kraft zu erfüllen, in der Kraft Gottes, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht und ihr in ihm werdet. Das ist die Idee hier. Es beinhaltet einen Zweck. Und hier die Konstruktion behindert einen Zweck mit einer leichten Bezug auf Art und Weise. Zum Zwecke in der Art und Weise, dass der Name des Herrn in euch verherrlicht werde. Das Verb verherrlicht bedeutet so viel wie in hohen Ehren gehalten werden, geehrt, positiv anerkannt werden, erkannt und erachtet, verehrt für seinen Charakter, sein Wesen und seine Eigenschaften. Das ist das, was wir tun, wenn wir Gott die Ehre geben. Wir verehren ihn für seinen Charakter, für sein Wesen, für seine Eigenschaften. Man sieht diese Eigenschaften an uns, wenn wir so handeln, dass Gott, der diese Eigenschaften hat, tatsächlich in uns wirkt. Der Name steht natürlich für alles, was eine Person ist, für seinen Willen, was seinem Willen entspricht und in euch wiederum die Sphäre, in der die Verherrlichung stattfindet, sprich in den Gläubigen, in uns. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist ein Gebet, das eben an diese Danksagung anknüpft aus Vers 3. Und die Verherrlichung hier ist, dass Gott die Ehre bekommt, wenn wir so reagieren. Ehre und Herrlichkeit wird Christus zuteil, wenn wir würdig wandeln. Christus in uns, weil er seine Herrlichkeit durch uns demonstriert, aber auch wir in ihm, weil wir widerspiegeln, wie herrlich er ist. Und ganz am Ende schließlich gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus, die immer wiederkehrende Wahrheit des Evangeliums, alles aus Gnade. Gnade, unverdiente Gunst. Das ist alles ein Geschenk. Ohne menschliche Werke, ohne menschliches Hinzutun. Und Gott und Herr Jesus werden hier wieder auf eine und dieselbe Stufe gestellt wie in Vers 1. Sie sind beide Gott selbst. Es ist Gott, der Vater und Gott, der Sohn, der verherrlicht wird durch euch, in euch und mit euch. Denkt an das Stück Ebenholz, das gebohrt und geschliffen, geschnitten wird. Es fühlt sich so an, als würde es zerstört werden. Aber nichts könnte weiter weg sein von der Realität. Das kleine, wertlose Stück Holz wird zu einem Musikinstrument umgeformt, um Ehre zu geben dem Schöpfer, der es gemacht hat, indem es in einem Orchester eines Tages mitspielen wird. Und so wird dem Schöpfer des Instruments Ehre zuteil. Jeder will wissen, wer dieses edle, wohlklingende Instrument gemacht hat. Wer hat das geschafft, dass diese kleine schwarze Stecken plötzlich so gut klingt? Wer hat das gemacht, dass diese Person bedrängt wird, verlacht wird, und sie liebt trotzdem? Wer ist dafür? Wie ist das möglich? Wie geht sowas? Nun, es geht nur durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Und so bekommt er die Ehre. Das ist die einzige natürliche Erklärung dafür. Und das gilt für unser christliches Leben, besonders wenn wir in Bedrängnis geraten. Gott benutzt Leiden als Werkzeug, uns zu schleifen, aber viel mehr noch auch, damit ihm mehr Ehre zukommt, Verherrlichung, wenn es gesehen wird. Wie wenn die Flöte im Orchester spielt und man sieht, oh, wer hat das gemacht? Das hört sich ja wunderbar an. Der Fokus liegt hier auf der Verherrlichung des Herrn in Versen 11 bis 12. Also warum das Ganze würdig erachten, die Entschlossenheit zum Guten, die Werke aus Glauben und das auch noch im Leid. Ein Leid, das uns vor allem trifft, weil wir Christen sind. Speziell im Leid dient es zur Verherrlichung des Herrn Jesus Christus. Dies ist die vierte und letzte Ermutigung in Entmutigung. Bedrängnisse verherrlichen den Herrn Jesus. Sie bringen ihm Ehre, wenn wir richtig reagieren. Und jetzt kommt ein Punkt für uns hier. Jetzt kommt ein Punkt für uns, ein wichtiger Punkt. Wir müssen verstehen, dass nicht die Umstände das Problem sind, die uns daran hindern, Gott die Ehre zu geben, wenn wir sündigen. Wir können nicht die Umstände schuld, wir können nicht den Umständen die Schuld geben. Wir können nicht Gefühlen die Schuld geben. Wir können eigentlich nichts die Schuld geben. Es ist die Reaktion auf die Umstände, die das Problem oft sind bei uns. Wie reagieren wir, wenn diese Umstände kommen? Und sie kommen. Wie reagieren wir? Nicht die Umstände selbst sind das Problem, sondern unsere Reaktion. Ist es eine sündige Reaktion, eine unbiblische Reaktion oder ist es eine biblische Reaktion? Es gibt nämlich keinen Umstand, keine Situation, kein Problem, keine Schwierigkeiten, keine Bedrängnis, in der wir nicht Gott die Ehre geben können. wir können immer Gott die Ehre geben, selbst in Verfolgung, selbst im Leiden. Das ist das, was Paulus uns hier sagt. Wir können gehorsam sein, wir haben die Möglichkeit. Warum? Wir haben die Kraft, wir haben die Grundlage, wir haben das bekommen. Die Frage ist, glauben wir das? Oder suchen wir eine Ausrede? Es gibt keine schlechten Gefühle, keine Schmerzen, kein Leiden, die uns davon abhalten können, zu gehorchen und Gott zu ehren. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 13, es hat euch aber bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Im Gegenteil, wenn wir es tun, wenn wir richtig reagieren, dann bringen wir dem Herrn viel Ehre, weil wir dadurch beweisen, dass man echten Glauben nicht zerstören kann. Denkt an das Beispiel Hiobs. Er ging durch Leiden und seine eigene Frau sagte ihm, er solle doch seinem Gott absagen und sterben. Und er sagt zu seiner Frau, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Natürlich. In diesem Sinne verherrlicht Bedrängnis unseren Gott, wenn wir uns richtig verhalten, wenn wir richtig darauf reagieren. Da Leiden und Verfolgen zur Ehre Gottes dient und dass es etwas ist, was ihn ehrt, wenn wir in Bedrängnis ausharren und zeigen, dass seine Kraft in uns wirksam ist. Das gibt uns eine völlig andere Sicht des Leidens, oder nicht? Gibt uns eine völlig andere Perspektive. Es geht nicht darum, wenn ich in einem Leid stecke oder in Schwierigkeiten stecke, geht es nicht immer nur darum, dass ich etwas aushalten muss, bis ich die Lektion gelernt habe. Das kann sein. Das kann sein. Aber das muss nicht sein. Manche Menschen leiden und das hört nicht auf. Sie leiden ihr ganzes Leben lang. Was sollen die denn sagen? Was machen wir dann, wenn das uns trifft? Wenn wir plötzlich ein Leiden haben, das nicht mehr aufhört für dieses Leben? Nun, wenn wir die richtige Sicht des Leidens haben, verstehen wir, und das ist das, was Paulus vermitteln will, hier auch den Thessalonichern. Wenn wir die richtige Sicht des Leidens haben, verstehen wir, wenn wir leiden, haben wir jeden Tag, an dem wir leiden, die Gelegenheit, Gott zu verherrlichen. Petrus schreibt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen im ersten Petrusbrief, die ihr jetzt eine kurze Zeit, das bezieht sich auf das Leben, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch das Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Die kurze Zeit ist das irdische Leben. Es ist eine kurze Zeit. Im Vergleich zur Ewigkeit eigentlich fast vernachlässigbar. Es ist kaum etwas. 70 Jahre, 80, wenn es hochkommt. Was ist das schon gegen eine Ewigkeit? Wir konzentrieren uns oft viel zu viel auf dieses hiesige Leben. Wir sind viel zu oft auf dieses irdische Leben ausgerichtet. Und deshalb können wir Leiden und Probleme so schlecht akzeptieren. Wir leben immer noch in dem Denken, dass dieses Leben hier alles ist. Wir sind so geprägt, das ist unsere Natur, das ist unser Fleisch, das ist da, wo irgendwie automatisch unsere Intuition hingeht. Und wir müssen uns jetzt lernen, umzudenken, erneuert zu werden in unserem Sinn und auf die Zukunft zu schauen, wie sie wirklich ist, nämlich wie sie hier präsentiert wird im Wort Gottes. Dies ist die vierte und letzte Ermutigung in Entmutigung. Bedrängnisse verherrlichen den Herrn Jesus. Sie bringen ihm Ehre, wenn wir richtig reagieren. Was Paulus uns hier lehrt, ist sehr wichtig. Welche vier Ermutigungen, welche vier Dinge müssen wir uns erinnern? Nun, Bedrängnis, Verfolgung und Schwierigkeiten können unsere Stellung nicht rauben. Man kann dir dein Heil nicht nehmen. Vergiss nicht, wer du bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du erwählt wurdest und dass Gott dich durchtragen wird. Zweitens, es bewirkt Wachstum. Erkenne, dass Gott uns formt und schleift, wie das kleine Stück Ebenholz. Es verstärkt unsere Hoffnung. Die Bedrängnis, die unser Ausharren auch zum Vorschein bringen wird, ist ein Anzeichen dafür, wie es im Gericht enden wird, was geschehen wird mit denen, mit uns, die jetzt bedrängt werden, mit denen, die Bedränger sind. Und Gott wird ein Richter sein, dem nichts entgehen wird. Wir schauen auf diese Perspektive und merken, es ist richtig so. Das ist der richtige Weg, auf dem wir gehen. Und schließlich verherrlicht Gott, wenn wir richtig in einer Gott wohlgefälligen Art lernen zu reagieren, das Leid zu ertragen, indem wir weiterhin, wie Paulus hier betet, entschlossen das Gute tun. Das ist ein Entschluss, merkt ihr das? Das ist ein Entschluss. und gute Werke hervorbringen, die aus dem Glauben gewirkt sind, aus der Kraft Gottes, dann geben wir tatsächlich ihm die Ehre, der uns berufen hat. Und nichts, keine Bedrängnis, keine Probleme oder sonst etwas kann euch davon abhalten. Amen. Lasst uns noch beten.